Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Special Time von Skull and Crossbones. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem neuen Special, nachdem wir erst gestern eins rausgehauen haben. Und vielleicht habt ihr es in der Ansage schon gemerkt. Ausnahmsweise haben wir mal den Namen der Band mit reingenommen, weil irgendwie nur Special Time, das hätte sich irgendwie so ganz komisch angehört, oder?
Das ist wieder Special Time.
Tete, wo ist das Schwein mit dem Geld für schlechte Witze? Ja, Special, und wir quatschen mal wieder über ein Album, kurz bevor es tatsächlich veröffentlicht wird.
Wobei, so ist denn hoffentlich veröffentlicht wird.
Böse Spitze in Richtung der Plattenfirma, dazu gerne später mehr. Wobei, über dieses Album hätten wir tatsächlich schon im März diesen Jahres sprechen können, denn tatsächlich im März diesen Jahres haben wir uns das erste Mal gemeinsam ein oder zwei Songs von Time angehört, denn es ist ja nun kein Geheimnis, Time hat wie viele andere Alben, die bei Massacre Records erscheinen sollten und jetzt langsam aber sicher auch wirklich erscheinen, schon lange fertig in der Schublade gelegen. Aber bevor es jetzt um solche Dinge geht, kommen wir lieber mal mit den Zahlen, Daten und Fakten um die Ecke, die es erstmal zum Album gibt. Also, die Band hört auf den Namen Skull and Crossbones, und der ein oder andere, der diesen Podcast regelmäßig hört, müsste ihren Sänger etwas näher kennen, den guten Tobi Hübner, denn der war schon, ich weiß gar nicht, wie viele Male hier irgendwie zu hören. Auf jeden Fall gibt es zwei reguläre Folgen mit ihm zum Zeitpunkt jetzt, nämlich einmal 10 Songs mit Tobi, und einmal hat Tobi auf der Couch Platz genommen, um ein bisschen mehr über sich zu erzählen, und eine der nächsten Folgen ist wieder ein Interview und dann wirklich zum Thema Skull and Crossbones und zum Album Time. Skull and Crossbones, ja, das ist eine Band, die in ihrem Ursprung aus ehemaligen Mitgliedern der Band Stormwitch besteht. Und der Fachmann weiß natürlich, dass daher auch der Name der Band kommt, denn Skull and Crossbones ist ein Song von Stormwitch vom Debütalbum Walpurgis Night oder Walpurgis Nacht zu Deutsch. Mike, kennst du Stormwitch und das Album?
Das kenne ich tatsächlich. Ich kenne die Band. Ist halt auch wieder so ein deutscher Metal-Klassiker aus den 80ern.
Aber eher der Underground, ne?
Ja, eher der Underground, also mehr so dieser Kult-Metal. Die Band ist durch viele Besetzungswechsel gegangen und ja, wie viele ihrer Zeitgenossen hat man sich dann mal ein bisschen dem Kommerz angenähert und hat etwas, ja, Hardrock-lastigere oder glattere Alben veröffentlicht. Dann gab es immer mal wieder Pausen, Neuformierungen, ein Comeback in neuer Besetzung nach einer gewissen Anzahl von Jahren, mal auch 10 Jahre Pause, glaube ich, zwischen zwei Alben. Der aktuelle Status ist, glaube ich, auch eher so ungeklärt, ob es die Band jetzt noch gibt oder nicht.
Ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, denn das letzte Album ist von 2018, also nächstes Jahr schon 8 Jahre alt.
Genau.
Hörte auf den Titel Bound to the Witch, und eben gesungen hat bei Stormwitch Andy Mück oder Andy Mück.
Ja, von Anfang an, also ist, glaube ich, das einzig vom Anfang verbliebene Bandmitglied und ja, Kopf dieser doch sehr empfehlenswerten Truppe.
Genau, aber die Leute, die eben mit ihm dieses Album damals eingespielt hatten, also Bound to the Witch, genau, die haben dann eben Skull and Crossbones gegründet und haben sich auf die Suche nach einem Sänger begeben, den sie dann auch in Tobi Hübner gefunden haben. Und diese Formation hat dann 2023 ihr Debütalbum Sungazer veröffentlicht. Und jetzt, November diesen Jahres, also 2025, steht die Veröffentlichung von Time ins Haus.
Wäre doch Zeit.
Haha, den Gag hat Tobi bestimmt schon dreimal gebracht. Wir haben in der Folge auch sehr oft, wenn jemand Zeit gesagt hat, haben wir gesagt, müsste eigentlich jemand irgendwie einen kurzen trinken oder so. Ich glaube, diese Aufnahme wäre in einem hoffnungslosen Chaos geendet.
Also wie immer.
Auch so hatte es Potenzial dazu.
Ja.
Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Skull and Crossbones veröffentlichen also ihr zweites Album, haben einen kleinen Wechsel innerhalb der Besetzung hingelegt. Es gibt einen neuen Mann am Schlagzeug. Dazu erfahrt ihr im Interview mit Tobi ein bisschen mehr, denn wir möchten an dieser Stelle natürlich in erster Linie euch das Album und die darauf sich befindlichen Songs ein wenig vorstellen. Wie üblich, das hier ist ein Special. Wir schneiden hier nichts. Heute haben wir zwar zwei Mikrofone, sodass der Sound vielleicht ein bisschen weniger hallig daherkommt, aber weiterhin gilt, wenn hier was raschelt, Mike hat es wieder nicht geschafft, seine Notizen digital zur Verfügung zu stellen. Also stellt euch einfach vor, ihr lauscht wie früher beim WDR den Nachrichten, wenn zwischen so längeren Pausen man immer so raschel, raschel hört und dann Bonn.
Genug davon. Ja, das Lustige ist, dass ich tatsächlich heute Morgen noch an den Rechner gegangen bin, weil mir noch eingefallen ist, du musst deine Notizen noch ausdrucken. Also, ja, zu wenig Schlaf, das Konzert gestern.
Ja,
richtig. Und ich bin alt.
Das stimmt alles. Also vom Standpunkt mancher Leute sind wir sowieso alt. Aber darum soll es nicht gehen. Es wird Zeit, dass wir zum Album kommen. Und der erste Song, der auf dem Album enthalten ist,
den kann man... Wie lang ist es denn?
Wie lang das Album ist, das weiß ich gar nicht. Das habe ich nicht nachgeguckt.
47 Minuten grob geschätzt. Also klassische CD-Albumlänge, würde ich sagen.
Ja.
Das ist dann so ein Lied mehr, als man früher auf der LP hatte.
10
an der Zahl. Da waren es in der Regel 40 Minuten. Jetzt haben wir 47. Schöne Spielzeit, 10 Stücke.
Genau. Und das Album wird eröffnet von einem Song, den man schon kennen kann, denn das war die erste Single. Echoes of Eternity heißt der Song und er kommt mit einer Spielzeit von 4 Minuten und 52 Sekunden über die Ziellinie, zumindest laut meiner Notizen, die ich mir gemacht habe und die den vorab zugesendeten Wave-Dateien entsprechen, die wir bekommen haben. Es mag sein, dass die Spielzeit hinterher vielleicht minimal abweicht. Mike, was fällt dir zu Echoes of Eternity ein?
Ja, ist ein starker Opener. Ich habe mir aufgeschrieben, der Song ist irgendwo zwischen Melodic Metal und Europower Metal, was ich hier absolut nicht negativ meine. Damit meine ich wirklich den klassischen europäischen Power Metal à la Gamma Ray, Stratovarius, Halloween. So diese Richtung, nicht neuere Sachen wie, und ohne dass ich das jetzt despektierlich meine, Beast in Black oder sowas, also keine Disco-Elemente oder solche Geschichten, sondern wirklich klassisch. Ja, eine schöne Melodic Metal Nummer mit feinem Gesang, schönem Refrain, live-tauglich, rockt gut nach vorne.
Und setzt die Stimmung für das Album direkt klar. Ne? Du hast kein orchestrales Intro oder irgendwas. Du startest mit einem so einem Bam und dann kommt ein für die Verhältnisse der Band relativ hartes Riff, wie ich finde. Es steigt ein schnelles Schlagzeug an, also das Tempo ist relativ hoch und der Refrain ist einfach ein mega Ohrwurm vor dem Hören, vor dem Hirn, wie auch immer. Also es ist ein mega Ohrwurm, wie ich finde. Wenn du den Refrain einmal gehört hast und du so ein bisschen zugänglich für melodischen Metal bist, kriegst du den, glaube ich, nicht so leicht wieder aus der Birne raus. Also mega gute Wahl für einen Album-Opener und auch eine fantastische Wahl für eine erste Single, wie ich finde.
Dem kann man nichts hinzufügen, das ist so.
Ja, etwas unkreativ war die Band leider, was so die Auswahl ihrer Singles angeht, denn das sind tatsächlich 3 Singles und es sind die ersten 3 Stücke des Albums, auch genau in der Reihenfolge. Ein Schelm, der hier was Böses denkt, ist ja aber völlig egal. Eigentlich hat man das sogar relativ clever gemacht, denn Song Nummer 2 hört auf den Titel Labyrinth of Time, dauert 4 Minuten und 57 Sekunden und war die 2. Single des Albums. Unterscheidet sich aber direkt sehr stark von Echoes of Eternity, denn wenn das ein schneller Speed-Song ist auch eine super Erklärung, also wenn das ein schneller Song ist, ist Labyrinth of Time halt eher so ein klassischer Stampfer.
Groover
meint ja im Grunde das Gleiche, der mit einem ganz kurzen Keyboard-Intro startet, um dann in einen stampfenden Beat überzugehen, der sehr stark getrieben von einer sehr schönen Bassline ist. Also ne, so, da kann man halt diese Verbindung zu Stratovarius, finde ich, schon ausmachen. Ne? Halt
genau.
Stampfender Beat und dann früher Mr. Yarikai Nulain mit seinem... Ganz so aufwendig ist es hier nicht, aber es ist halt wirklich ein schönes Kontrastprogramm.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Mittempo, groovig, in den Strophen oft nur Gesang, Bass und Schlagzeug.
Genau.
Mit ein paar Gitarrenakzenten und mit einem wunderschönen hymnischen Refrain.
Den hat man auf jeden Fall. Und was man hier auch sehr stark merkt, dass das ein Song ist, der sicherlich prädestiniert für die Live-Umgebung ist, weil man hat so dieses Call-and-Response-mäßige, ne? Also der Sänger singt eine Gesangslinie und dann kommt immer wieder In the Labyrinth of Time, was also live wunderbar vom Publikum als Antwort kommen könnte, wenn man textsicher ist. Aber ich glaube, so ein paar Worte kann sich jeder gut merken. Ansonsten hat der Song einen überaus emotionalen Mittelteil, der auch im Vergleich zum Rest relativ ruhig ist, der im ersten Moment auch vielleicht wie ein kleiner Bruch daherkommt. Dazu erzählt euch Tobi im Interview, wo das herkommt. Ja, also Spoiler-Alarm. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, dieser Mittelteil endet in einem, jetzt frage ich mich, ob es dieses Wort gibt, in einem Maidenesken Solo.
Und wenn es das Wort nicht gibt, dann gibt es das jetzt. Herr Duden, wunderbar. Melden Sie sich.
Genau, ein Maideneskes Solo. Gibt auch ein Erklärvideo, klingt auch super, ne? Also ein Video, wo Tobi ein bisschen was zum Text erzählt, möchten wir hier nicht spoilern. Ist auf jeden Fall eine emotionale Angelegenheit, die auch diesen emotionalen Mittelteil dann, wie ich finde, sehr gut greifbar macht. Na, hoffentlich wird uns jetzt keine Zeit gestohlen bei unserer Folge hier. Denn die dritte Single und auch Song Nummer 3 des Albums hört zumindest auf Englisch auf diesen Titel, der Time Thief, auch wenn es im Song selbst Thief of Time heißt und nicht Time Thief. Dritte Single ist es also. Mike, was hast du dir zu Time Thief, der 4 Minuten und 51 Sekunden geht, aufgeschrieben?
Ja, da haben wir wieder ein etwas flotteres Stück. Und hier hat mir vor allen Dingen gefallen, wie der Refrain so sukzessive aufgeht.
Ja.
Das ist so wie so ein, ja, weiß ich nicht, das ist einfach total emotional. Und ja, dieses Stück wird einfach im Refrain riesengroß.
Ja.
Um dann wieder schön in einen, ja, schönen, flotten Rocksong zu münden.
Also,
du hast dir was Ähnliches aufgeschrieben.
Ich habe bei mir aufgeschrieben, also die Geschwindigkeit, die so in den Strophen herrscht, die ist halt etwas höher. Und für den, ich nenne es mal Bridge-Part, nimmt man dann das so ein bisschen raus. Und wie Mike es sehr schön gesagt hat, für den Refrain geht das dann so richtig ganz groß auf. Also da ist jemand am Werk, der weiß, wie man Ohrwurm-Melodien schreibt und wie man auch Gesang clever arrangiert. Also
ja.
Chapeau, Hut ab, was gibt es sonst für tolle Bezeichnungen für sowas? Also das ist auf jeden Fall auch eine clevere Wahl für eine Single gewesen. Und diese drei Singles, auch wenn es jetzt halt blöderweise Song 1, 2 und 3 vom Album sind einfach gut, weil sie schon ein guten Überblick, wie ich finde, darüber verschaffen, wie abwechslungsreich man innerhalb von drei Songs schon sein kann und dass es eben nicht das klassische Unicorn-Power-Metal-Album ist, wo die ersten drei Songs einfach die Bassdrum die ganze Zeit durchtreten und man höher, schneller weiter singt, weil dann müsste jetzt eigentlich die obligatorische Triolenballade kommen, ne? Und dann kommt das folkige Instrumental so ungefähr.
Genauso bevor dann der Mid-Tempo-Long-Track in der Mitte des Albums kommt.
Nicht zu vergessen die Spoken-Word-Passage, die noch irgendwo hingehört. Ihr kennt das, Specials sind ungeschnitten, also Mikes Husten ist absolut echt. Unsere Entschuldigung, wir waren gestern bei Motor Jesus und nehmen heute 2 Folgen auf einmal auf. Wir sind vollkommen geisteskrank.
Crazy.
Crazy shit.
Apropos crazy.
Ja.
Ich habe eine Illusion gehabt.
Eine Illusion. Also meine Illusion war, ist das ein Song von Maiden? Weil meine erste Notiz für den nächsten Song, The Illusionist, der mit 4 Minuten 59 bis hierhin der längste Song ist. Also das erste in meinen Notizen ist Maiden, Alter, in Anlehnung an L.B. Steele und der Sklave der Macht. Ja, warum? Warum Maiden, Alter? Der Song beginnt mit einem ruhigen, akustischen Intro, wie man es mit Maiden so, ja, zur Brave New World oder so verbinden würde.
Fängt der nicht mit A Cappella-Gesang an?
Er startet mit einer Gitarre und um zu kaschieren, dass es nach Maiden klingt, liegt eine Gesangsmelodie obendrauf.
Ah, okay.
Gut. Das ist so meine Erklärung. Unterstellung meinerseits, aber ist gar nicht böse gemeint, weil ist ja auch Quatsch. Maiden haben ja auch diese Art von Melodieführung nicht erfunden, aber natürlich verbindet man so ein ganz bestimmtes Vorgehen mit Maiden.
Aber dieser Gesang am Anfang zeigt einfach, was Tobi für ein toller Sänger ist.
Ja.
Das macht wirklich Spaß und ja, man merkt einfach, dass es drauf hat, weil in meinem Empfinden gibt es immer weniger Sänger, die sich trauen, ihre Stimme außerhalb dieses Instrumentalbettes einzusetzen. so einfach ein Gefühl, was ich habe. Ja, dann zeigt Tobi auch, dass er screamen kann.
Screamen?
Aber. Ja, nach diesem leichten, also nach, wo ich A Cappella geschrieben habe und eine Gitarre drunter liegt. Ich werde gleich mal nachhören.
Ich weiß, dass da eine Gitarre drunter liegt.
Ja, besser. Kommt halt so ein Schrei, auf jeden Fall geht die Stimme nach oben und ja.
Also, schön. Schön auf jeden Fall. Ich habe mir aufgeschrieben, nach diesem Maiden-mäßigen Intro mündet das dann in einen Song und gerade auch in einem Refrain, der mich dann statt Maiden sehr stark an Edguy oder Avantasia von dem ganzen Arrangement erinnert.
Und dass der Refrain sehr früh kommt, ne? Ohne dass eigentlich eine Strophe davor ist.
Das ist richtig. Also der Refrain im gesamten Song kommt viermal vor, weil nach diesem ruhigen Intro kommt halt direkt der Refrain. Dann geht es in die Strophe über, die mit auch wieder ruhigerer Gitarre vorgetragen wird, sondern dass sich der Gesang auch sehr schön entfalten kann. Richtig? Und auch nicht.
Dann wird die Bridge wieder rockig und dann kommt wieder dieser tolle Refrain.
Der tolle Refrain, der insgesamt viermal also im Song vorkommt. Und ich habe mir hier auch aufgeschrieben, auch die Solo-Passage. Nachdem ich ja vorhin gesagt habe, ne, bei Labyrinth of Time erinnert mich das Ganze so an Maiden. Hier hat mich selbst die Art und Weise, wie das Solo gespielt ist, an alte Edguy-Sachen erinnert. Also vom Grundfeeling her. Und das meine ich jetzt positiv. Ne? Also alle, die jetzt schreien, wegrennen, weil, oh, Edguy, bloß nicht. Was ich mir noch notiert habe, ist ja bislang der längste Song, also mit knapp 5 Minuten. Okay, Labyrinth of Time war 2 Sekunden kürzer und alle bewegen sich hier in 4:50. Aber bis hier ist es der längste Song. Aber er wirkt überhaupt nicht so lang. Er wirkt sogar relativ kompakt. Und natürlich macht man auch das, was Maiden machen. Man beendet den Song genauso, wie man ihn begonnen hat. Mit dem akustischen Part und wieder nur mit Gesang. Und das Ganze endet dann auch mit einem sehr langgezogenen, aber tiefen Ton. Man kennt es ja sonst, langgezogene Töne benutzt man im Metal ja sonst eher so bei High Screams, ne, dass man irgendwie ganz lange auf dem höchsten Ton rumreitet. Und hier ist es halt ein sehr langgezogener, tiefer Ton, wo man auch wirklich die Bandbreite von Tobis Stimme sehr schön erkennen kann. Und was macht man nach dem bis dato längsten Song?
Den kürzesten.
Aber sicher. Wie heißt er denn?
The Price mit knapp unter 4 Minuten.
Jawohl, 3:53. Stilecht also nach dem längsten, den kürzesten Song.
Und stilecht könnte man ja auch sagen, weil das ist einer der rockigste Song auf dem Album, finde ich. Der geht gut durch. Im ersten Moment vielleicht ein bisschen unauffällig, weil er eben auch aufgrund der Kürze nicht diese diesen Abwechslungsreichtum in sich innerhalb des Songs hat, sondern ist eher ein straighter Rocker, der allerdings, was soll man dazu sagen, der ist gut, Punkt.
Mir ist halt aufgefallen, zu Beginn gibt es so ein bisschen Spielerei mit Soundeffekten, die so ein bisschen komisch klingen und auch im Song selbst gibt es, wenn der erste Refrain durch ist, so ein ganz rhythmisch komisch klingendes Break mitten im Song. André hätte früher gesagt, eine Rockband fällt die Treppe runter, so ungefähr.
Oh Gott, nein.
So extrem ist es jetzt nicht. Also jetzt kein Dream Theater-mäßiges Rumgedudel, aber schon im Vergleich zu den Songs davor, die eigentlich immer relativ straight in ihrer Rhythmik waren, hast du hier halt so einen komischen Break-Part.
Okay.
Und auch ein kleines Novum, zumindest hier auf dem Album. Im Mittelpart hast du auch mal ganz kurz einen Effekt auf dem Gesang. Also irgendwie sowas wie eine Verzerrung. Ne? Also das gab es bis dato auch nicht. Bis daher wurde die Stimme immer sehr klar und deutlich eingesetzt. Das ist wahrscheinlich dazu, um diese Botschaft oder die Eindringlichkeit des Textes zu unterstreichen, weil The Price, ja, den Preis, welcher Preis ist es? Der Preis, den die Menschheit bezahlen wird für das, was sie halt so tut, dafür, dass sie Raubbau an der Natur betreibt. Das wird der Preis sein, den wir irgendwann mal zahlen müssen, weil er weiß, vielleicht entfesseln wir irgendwann einen Donnersturm.
Master of Überleitung strikes again.
Aber sicher.
Song Nummer 6 ist Thunderstorm. Wir haben, ich schwöre, unabhängig voneinander unsere Notizen gemacht und uns nicht abgesprochen.
Korrekt.
Und bei beiden steht am Anfang, beginnt mit Sturm- und Regengeräuschen. Ich habe geschrieben, wenn man einen Song Thunderstorm nennt, der zweitlängste der Platte mit etwas über 5 Minuten ist, muss er mit Sturmgeräuschen und Regen anfangen.
Ja, das ist also, ne, es beginnt mit Sturm- oder Regengeräuschen. Und dann gibt es auch wieder so etwas, was vielleicht auf, man könnte sagen, auf Kalkül gemacht ist, damit es live gut funktioniert. Es gibt so ein paar Wo-ho-ho-Passagen, die natürlich für Live-Umsetzungen super gemacht sind, aber es ist jetzt nicht so platt, wie man das von der letzten Machine Head Platte kennt.
Oh.
Oh. Egal, wir wollen ja nicht über Machine Head reden. Ja, Thunderstorm.
Ja, pumpender Bass.
Genau.
Eingängiger Refrain, den man relativ schnell im Kopf hat, der allerdings gar nicht so banal ist, weil den muss man so erstmal singen können.
Und wie ich auch finde, er ist ungewöhnlich tief für diese Art von Musik, weil eigentlich möchtest du ja im Metal- oder Power-Metal-Bereich höher, schneller, weiter. Und das ist hier gar nicht so.
Der nächste Satz bei mir lautet: auffällig, wie variabel Tobi mit der Stimme spielt, von ganz tief bis ganz hoch.
Alles dabei.
Alles dabei und sehr gekonnt.
Und was wir hier ja eben schon erwähnt haben, der pumpende Bass, jetzt könnte man sagen, aha, ist das jetzt ein Abziehbild von Labyrinth of Time? Nein, ist es nicht, denn Thunderstorm ist in sich wesentlich flotter als Labyrinth of Time und ja, man könnte natürlich eine gewisse Ähnlichkeit da drin erkennen. Für die Musiker und Musiker oder die generell Gitarren-Nerds, auf der Gitarre gibt es irgendwann zwischendurch auch mal einen schönen Phaser-Effekt.
Wenn du das sagst.
Viel mehr Ahnung habe ich davon auch nicht, aber den Effekt kenne ich gerade noch. Ja, mein Gott, aber das sind halt so Dinge, die einem so zwischendurch halt mal auffallen, ne? Weil im Großen und Ganzen werden hier jetzt ja nicht übermäßig Effekte auf den Gitarren verwendet. Ne? Du hast ja meistens eine klassische Verzerrung auf der Gitarre und vielleicht für Solo-Passagen da mal ein bisschen Hall, ne? Oder vielleicht auch mal leichten Delay auf der Gitarre, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt ja keine Art von Musik, wo du mit opulenten Effektpedalen um die Ecke kommst. Und nachdem wir eben beim zweitlängsten Song waren, kommen wir jetzt wirklich zum längsten Song der Platte. Es ist der Song mit der Nummer 7. Passing Hours heißt er. Und er bringt es auf 6 Minuten und 4 Sekunden. Also für eine Metal-Platte auch alles andere als im klassischen Sinne wirklich lang. Also ist so 6 Minuten 4 ist eigentlich für einen Metal-Song noch relativ normal, wie ich finde.
Ist jetzt kein Long-Track in dem Sinne, aber genau, halt der längste der Scheibe. Der hat bei mir ein bisschen gebraucht, muss ich gestehen. Er hat eine gewisse Melancholie, was ja auch zum Titel natürlich passt.
Passing Hours, ja.
Passing Hours.
Die verstreichenden Stunden, die ablaufenden Stunden.
Genau, wo man schon merkt, der Titel des Albums Time, der ist nicht so ganz zufällig gewählt.
Nein, das ist der ganz
aber
bestimmt
nicht. Ich denke, da redet Tobi im Interview drüber.
Absolut, ja.
Dann lassen wir das hier jetzt einfach mal erstmal weg. Ja, beim zweiten, dritten Hören ist es einfach nur noch ein wunderschönes Stück Metal-Musik mit einer gewissen Melancholie, mit einer tollen Melodie. Und am Ende zeigt Tobi mal wieder fast ohne Instrumente, was er stimmlich kann.
Das ist richtig, denn erstmal habe ich mir noch notiert, der Song hat auch eine kurze, ruhige Eröffnung, sodass man meinen könnte, okay, bei 6 Minuten Spielzeit könnte jetzt die obligatorische Ballade kommen. Fun Fact, es gibt auf dem Album keine Ballade, also zumindest keine im klassischen Sinne. Und der Song endet dann auch wieder sehr ruhig. Ich hätte gesagt, da hörst du dann am Ende sehr dezent Piano und auch ein bisschen leichte Orchestrierung. Und darüber thront dann Tobis Stimme, damit man halt die ganze Breite dieses Refrains nochmal erfassen kann, der vielleicht im Song selbst manchmal ein bisschen unter der Instrumentalwucht verloren gehen könnte. Also so hat es zumindest auf mich gewirkt, dass man am Ende sagt, okay, und hier ist nochmal genau der Moment, wo man nochmal diese wirklich tolle Melodie ohne zusätzliche Gitarren und sonst was hört und sich wirklich mal darauf konzentrieren kann, wie die Melodie eigentlich geht. Und sie ist wirklich verdammt stark und, was soll man sonst sagen, toller Song. Braucht sicherlich einen Moment Zeit, nicht weil es jetzt eine ultra komplexe, irgendwie vertrackte Progressive-Metal-Nummer ist, sondern ganz einfach, weil der Song nicht ganz so zugänglich ist. Wie ich aber allgemein finde, haben ja Skull and Crossbones jetzt auch nicht so diese typischen Refrains, die irgendwie daraus bestehen, dass du viermal einfach den Songnamen wiederholst, sondern eher sich aufbauende Melodien.
Genau, und halt auch immer wieder dieses klassische Ich habe eine Strophe, ich habe eine Bridge, ich habe vielleicht noch einen Pre-Chorus und dann den Chorus. Also es sind viele verschiedene Parts in einem Song und nicht dieses, was heute bei vielen Metal-Bands halt ist. Ich habe eine Strophe, ich habe einen Refrain, ich habe eine Strophe, ich habe einen Refrain, nochmal den Refrain, ein Solo und nochmal 12-mal den Refrain.
Und es war's dann. 12? Ja, so 20 Mal, oder? Bei manchen Bands.
Das ist Angel and the Gambler bei Maiden mit 20 Mal. Das ist was anderes. Nee, aber man merkt halt, dass in den Liedern mega viel passiert. Und ich behaupte mal, aus dem, was Skull and Crossbones manchmal in einem Song machen, würden andere Bands 4 Lieder machen.
Das kann sehr gut sein, ja.
Da steckt mega viel Detailarbeit und mega viel Detailverliebtheit drin.
Allein, dass du ich würde es nicht beschwören, dass es in jedem Song ist, aber in fast jedem Song hast du ja auch einen sogenannten C-Part, ne, der normalerweise nach dem zweiten Refrain kommt, der dann ja auch musikalisch eine Variation oder irgendwas anderes halt ist und dann überleiten soll zu dem Solo, damit du das Solo ja zum Beispiel nicht auf die Strophe oder auf den Refrain spielst, was du ja auch ganz oft einfach machst. Ne? Du hast Strophe, Refrain, Solo auf den Refrain und dann wieder in den Refrain. Hast du hier gar nicht.
Habe ich doch gerade gesagt.
Ja, eben.
Ja.
Mann. Entschuldigung, ich habe nicht zugehört.
Das wundert mich nicht.
Nein, natürlich habe ich dir zugehört. Ich wollte nur deine Argumentationskette nochmal
bestärken. Richtig. Danke dir. Danke. Ich freue mich, wenn jemand, der Ahnung hat, auch mal mir ahnungslos Recht gibt.
Ich glaube nicht, dass ich mehr Ahnung habe als du, aber gut.
Das ist Ansichtssache. Ich vergesse im Moment wahnsinnig viel.
Ja, das kenne ich aber auch. Das ist, glaube ich.
Als ich über Beast in Black bei dem Halloween-Review gesprochen habe, bei dem Live-Review, wo ich sagte, die anderen Bands, in denen der Jannis singt und sie mir nicht eingefallen sind?
Ja, weiß ich noch.
Sacred Outcry und Warrior Path. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Aber wir schwafeln mal wieder ab.
Wir schwafeln ab, genau. Das machen wir aber nur deshalb, da wir beim nächsten Song beide nur so sehr rudimentäre Notizen haben. Also der Titel ist Eye of Wisdom, hat 4 Minuten 38 und bei mir steht wirklich nur, ist ein Power-Metal-Song, mehr ist mir dazu nicht eingefallen.
Ja, bei mir steht Rockt wie Hulle, der Metal-Song der Scheibe und lädt zum Headbangen ein.
Ja, also man möge es uns nachsehen, dass wir jetzt nicht zu jedem dieser 10 Songs hier irgendwie 3 bis 5 Minuten etwas wiedergeben können. Es ist ja auch einfach manchmal schwierig. Das
muss ja auch nicht.
Nee.
Soll ich ja nur einen Eindruck von diesem Album vermitteln? Und das wird wieder fast so lang, wie das Album wird, habe ich das Gefühl. Aber das macht ja nichts.
Genau, das macht ja nichts. Wir haben ja noch 2 Songs und da sind unsere Notizen auch etwas länger. Und ich glaube, allein beim letzten Song könnte man einiges an Diskussionsbedarf lostreten. Der Song mit der Nummer 9 ist nicht der kürzeste, da gibt es 2 Songs, die noch kürzer sind, aber auf jeden Fall mit 4 Minuten 15 ist er alles andere als im klassischen Metal-Sinne lang und er hört auf den Titel Nocturnal Dreams. Und hier hast du auch wieder diesen Effekt, den du auch bei Passing Hours hattest. Du könntest glauben, ach so, jetzt kommt sie endlich, die Quotenballade, weil man eine ruhige Eröffnung hat, die mich ein wenig so an Alter Bridge oder so im Allgemeinen an so Alternative Rock so ein bisschen erinnert hat, von der Stimmung her.
Mich jetzt nicht, Gott sei Dank, aber es ist der Track, der am ehesten balladeske Elemente über den Song verteilt auch immer wieder bringt, aber eben keine Ballade ist. Was hier in dem Song auffällt, ist, wie detailverliebt und wie vielseitig die Gitarrenarbeit ist. Also da wird auch nicht einfach nur irgendwo ein Riff geschrubbt und irgendwer spielt mal 2 Noten drüber, sondern da passiert unglaublich viel. Man kann da sehr, sehr eintauchen in die Lieder dieses Albums. Und wie auch immer, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, ich habe mir aufgeschrieben, der Gesang tänzelt wunderbar durch das Lied. Das ist halt nicht so die Gesangslinie ist nicht so einfach stumpf geradeaus, sondern ja.
Ja, also es ist halt nicht wie, wenn man jetzt im Vergleich sagen würde, wenn du Thrash Metal hörst, ne, wo du halt eine starke Rhythmik hast und dann auch die Stimme versucht, auf diese Rhythmik eine Gesangsmelodie zu machen, das Ganze rhythmisch zu verstärken, sondern du hast wirklich eine Gesangsmelodie, die eigenständig ist, die Arbeit der Gitarren quasi ergänzt, als eigenständiges Instrument in diesem Sinne, weil du kannst ja auch ganz oft stumpf stumpf klingt jetzt auch gemein, aber einfach das nachsingen, was auf Gitarre gespielt wird. Und das ist hier auf jeden Fall, wie ich behaupten würde, bei 90% der Gesangsmelodien auf diesem Album nicht der Fall.
Ja.
Und das ist schön, das ist hohe Kunst und irgendwie wird das heutzutage auch, habe ich das Gefühl, sehr selten noch gemacht, dass man wirklich mal Gesangsarrangements wirklich hat, die so eine gewisse Eigenständigkeit mit sich bringen, wo man eben nicht denkt, ja, okay, da hat jetzt jemand mal die ersten 5 Halloween-Alben gehört. Eigentlich nur die ersten 3 oder die 2 und 3, ne? Hat jemand dann gehört, Keeper 1 und 2.
Ja, wobei, wer Keeper 1 hört und daraus seine Gesangsmelodien ableitet, macht es sich auch verdammt schwer, weil, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, weil ne, alleine wer Dr. Steen ein simples Popliedchen abwertet, sollte sich mal anhören, dass jeder dieser Choruse, Chori, Refrains anders arrangiert ist. Wer da auf dem Album genau hinhört, da ist kein Refrain wie der andere. Also von wegen, da kann man sich irgendwelche billigen Blaupausen abholen. Nein, Herr Görner.
Das habe ich so auch gar nicht gemeint.
Eieieiei.
Ich habe gemeint, dass Leute noch etwas selbstständig machen und nicht versuchen, etwas zu reproduzieren, was schon mal jemand getan hat.
Okay, das lasse ich gelten.
Weil so war es gemeint. Ich habe nicht behauptet, dass irgendwelche Arrangements auf Halloween-Alben einfach sind. Das würde ich auch nicht behaupten wollen.
Na, da sind wir uns ja mal wieder einig.
Die nächtlichen Träume oder die mitternächtlichen Träume waren das. Ne? Nocturnal Dreams. Und nun setzen wir die Segel. Wir hissen den Jolly Roger. Wir fahren mit Rock'n'Rolf Kasparek zur See. Nein, wir covern nicht Running Wild. Aber es wird ein Song ausgepackt, der wirklich Piratenfeeling pur versprüht. Also nicht wie pur von pur, sondern pures Piratenfeeling. Und auch wirklich in ganz vielen Belangen, wie Running Wild klingt, was auch absolut beabsichtigt ist. Aber ich muss sagen, ich finde es schon wirklich erstaunlich, wie man es schafft, allein diese Rhythmik und Anschlagtechnik, die du unweigerlich mit Running Wild in Verbindung bringst, ja, zu kopieren wäre jetzt hier vielleicht gemein, weil dafür klingt der Gesang wieder zu abwechslungsreich, als dass es wirklich wie Running Wild klingen würde. Aber der Grundfeeling, das Grundfeeling der Instrumentalfraktion ist ganz klar Running Wild.
Am Anfang habe ich gesagt, oh, Terra Atlantica mit den Wow-Wow-Körn und der Double Bass. Aber ja, sobald die Gitarre ins Spiel kommt, hört man dann den hanseatischen Einschlag von Rolf.
Ja.
Und auf der einen Seite könnte man jetzt gemein sagen, das Stück steht so ein bisschen abseits von den anderen 9, aber ist doch ein toller Abschluss eines ganz, ganz wunderbaren Albums.
Ja, weil gerade am Ende darf ja gern mal etwas Obskureres stehen oder irgendwas, was so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Ich meine, wie viele Bands gibt es, die packen ans Ende auf einmal ihren 15-Minuten-Longtrack, obwohl sie eigentlich nur 4-Minuten-Songs schreiben? Das steht ja genauso etwas außerhalb des Konzeptes. Und das ist auch wirklich, so viel sei schon mal verraten, ein Song, der ganz bewusst genauso geschrieben worden ist und der auch genauso klingen soll, weil, was ich ja nie verstanden habe, Skull and Crossbones war für mich immer klar, das hat was mit Stormwatch zu tun. Ich habe diesen Namen auf der Newsseite von Massacre Records damals gelesen und habe sofort gewusst, ah, das hat bestimmt was mit Stormwatch zu tun. Aber es scheint ganz viele Leute gegeben zu haben, die Skull and Crossbones, klar, ist die Piratenflagge, und die das dann eben irgendwie mit Running Wild in Verbindung bringen oder mit piratenartiger Musik und darum irgendwie nach dem Debütalbum meinten, ja, ist ja eigentlich geil, aber klingt ja gar nicht nach Piratenmetal. Wo man erstmal, what the fuck ist denn Piratenmetal? Und zweitens, nur weil man ein irgendetwas nach etwas sich benennt, was vielleicht die Piratenflagge ist, muss das doch nicht heißen, dass jetzt das nach Running Wild klingen muss.
Oder nach Elstorm.
Oh Gott. Da müsste der gute Tobi aber noch eine ganz neue Facette in seiner Stimme entdecken und wahrscheinlich ganz viel rumtrinken, damit er irgendwie so.
Nee, wenn das so beabsichtigt ist, ist das natürlich ein noch geileres Stück und dann halt eben mit dem Titel Ocean's Call. Ja, wunderbar.
Stimmt, den Titel haben wir gar nicht erwähnt. Ne? Ocean's Call oder The Ocean's Call heißt der Song. 4 Minuten 4 Sekunden, also der zweitkürzeste Song. Und ja, ist ein schöner Abschluss eines in Summe sehr abwechslungsreichen Albums. Ich habe es endlich mal geschafft, abwechslungsreich richtig über die Lippen zu kriegen, sonst verhaspel ich mich da immer irgendwie bei.
Wie war dein erster Eindruck von dem Album? Beziehungsweise den Vorgänger kanntest du auch schon?
Klar.
Ja, klar, logisch, klar.
Ja, klar.
Ich kenne alles.
Alles habe ich, würde ich jetzt nicht behaupten, aber Skull and Crossbones habe ich schon sehr bewusst damals wahrgenommen, weil allein dieser Bandname mich sofort gecatcht hatte. So, oh, das klingt interessant. Und nicht wegen Piraten.
Ich fand tatsächlich das Cover mit dem Titel Sungazer sehr, sehr klasse.
Cover, ja, ist auch noch ein gutes Stichwort. Time hat auch eine sehr...
Hat auch ein Cover.
Hat, echt? Nee. Natürlich nicht. Hat kein Cover. Da ist einfach die CD und auf der CD ist ein Ziffer. Das wäre auch geil gewesen, oder? Eine durchsichtiges Tray und nur die CD und auf der CD ist ein Uhrenzifferblatt.
Aber hätte wahrscheinlich, doofe Idee.
Hätte wahrscheinlich
ganz doofe Idee.
Hätte wahrscheinlich keiner gekauft, weil alle gesagt haben, ich will das Cover.
Nein, ich will ein Booklet.
Das ist jetzt kein, kurz mal eben wieder abschwafeln. Es gab mal ein Hörspiel oder eine Hörspielserie. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie die Serie hieß, aber sie war von dem Menschen, der auch die ersten John Sinclair-Hörspiele damals wieder gemacht hat. Oliver Döring müsste es gewesen sein. The Border müsste die Serie geheißen haben. Und Folge 3 hatte den Titel Der Ungebetene und sollte sowas Ähnliches wie Found Footage sein. Also, dass irgendjemand mit einem MP3-Player rumgerannt ist, die ganze Zeit aufgenommen hat, was er so tut. Und das ist dann veröffentlicht worden. Ist kein Scheiß. Die CD, wenn du sie aufgemacht hast, war einfach, also sie sah aus wie ein weißer Rohling einfach nur, wo jemand mit Edding zurück drauf geschmiert hatte. Und das war natürlich als Gesamtkunstwerk zu dieser Geschichte, ne, weil das ja so nach dem Motto ist, ey, das hat man irgendwo gefunden und so. Und es soll angeblich ganz viele Leute gegeben haben, die sich dann beim Label beschwert haben, was das denn für ein Stuss wäre, warum sieht das denn so aus? Und deswegen ist die Serie hinterher nicht weitergegangen. Also wie dumm kann jemand sein, der sich eine CD kauft und dann nicht versteht, dass das Teil dieses Konzepts ist? Weil das gab es ja auch mal von System of a Down. Die haben Steals ja auch ein Album. Steals Album, was ja auch wirklich aussah wie ein Rolling.
Ja.
Als ich das gehört habe, habe ich nur gedacht, so blöd kann man doch nicht sein. Von daher, ja, vielleicht wäre es echt eine doofe Idee, durchsichtiges Tray und nur die CD mit dem Ziffernblatt. Aber auf dem Cover von Time gibt es natürlich auch eine Uhr, wo ich von Tobi in der nächsten Folge dann lernen werde, dass das Ziffernblatt, nein, nicht die nächste, es ist die übernächste Folge, dass das Ziffernblatt nicht falsch ist.
Ich konnte es mir noch nicht so genau angucken, weil ich habe ja den physikalischen Tonträger noch nicht. Bin ich mal gespannt, wann er kommt. Angekündigt ist das Album ja für den 14. November, aber auf großen Online-Handelsplattformen ist das Veröffentlichungsdatum jetzt mittlerweile mit dem 21.11. angegeben. Ja, schauen wir mal. Aber wahrscheinlich wird es das schon online und auf Streaming-Diensten zu kaufen und zu hören geben ab nächster Woche. Und ich glaube, die Band selber verschickt auch schon pünktlich zum 14., wenn man dort bestellt.
Genau, also vorbestellen kann man es bei der Band natürlich auf CD und auf Vinyl. Und ja, ist auf jeden Fall, wir müssen jetzt einmal zum Ende kommen. Das Cover können wir gleich ja nochmal kurz beschreiben, wenn du es dir jetzt angeschaut hast. Ja. Also eine Uhr ist drauf und ansonsten halt eine Landschaft, ne, würde ich es mal nennen, und halt viel, was irgendwie im weitesten Sinne mit Zeit, ne, oder Vergänglichkeit von Zeit zu tun hat.
Natürlich, wie gesagt, was man ja an den Songtiteln schon gemerkt hat, womit sich dieses Album beschäftigt, Vergänglichkeit, Leben und Sterben, was wir aus unserer Zeit, die wir hier auf diesem Planeten haben, machen und so weiter und so fort.
Und im Hintergrund sind dann auch irgendwelche, also wie gesagt, eine Stadt, eine
Häuser
sind da drauf und wo auch, glaube ich, ganz viele Uhren irgendwie auch so ein bisschen noch drin versteckt sind, weil da im Zentrum steht natürlich eine sehr große Uhr mit römischen Ziffern natürlich drauf. Und da könnt ihr euch bis dahin mal überlegen, wie sieht eigentlich eine römische 4 aus? Aber dazu lernen wir dann in dem Interview mit Tobi so einiges, wo ich alter Klugscheißer mal belehrt werden kann. Finde ich gut.
Okay, aus meiner Sicht ist die 4 nicht richtig. Aber ich bin
Spoiler.
Gespannt. Ich bin gespannt.
Ja, wir haben es wirklich fast geschafft. Wir haben fast so lange gequatscht, wie das Album lang ist. Und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Lust auf dieses wirklich großartige Album machen. es macht wirklich Spaß, sich das Album anzuhören, weil, und ich hoffe, das haben wir jetzt gut rüberbringen können.
Und ganz, ganz wichtig bitte, wenn ihr da reinhört, nicht eine Minute mal eben anspielen und dann sagen, oh, ist doof, sondern wirklich ein Lied mal durchlaufen lassen, mal sacken lassen und dann vielleicht auch mit ein paar Minuten oder einem Tag Abstand wirklich nochmal hören. Das ist kein Album, was man sich einmal anhört und dann sagt, boah, das ist super geil, sondern das braucht vielleicht bei manchen Liedern ein oder zwei oder drei Durchläufe, bis man es wirklich, bis es sich wirklich erschließt. Also nicht nur reinskippen und denken, ach nee.
Genau. 30 Sekunden hören, nee, knallt nicht.
Ja, ist aber bei vielen doch leider heute so.
Das ist so, ja. Aber ich glaube, bei Leuten, die auch noch die Geduld haben, sich Podcasts anzuhören, glaube ich auch, dass die von der Tendenz...
von der Länge.
Ja, also wir sind hier ja locker und entspannt bei so ungefähr 20 TikTok-Videos schon angekommen. Ne? Also
TikTok?
TikTok. Ich kenne nur TikTok. Oder sind TikToks sogar nur 30 Sekunden lang? Das sind dann Shorts, ne?
Ich habe keine Frage, mich doch nicht sowas.
Ich sag, du gleich, Shorts sind für mich Hosen, ne?
Ich bin alt. TikToks kaufe ich mir an der Kasse bei Edeka.
Welche Geschmacksrichtung?
Meistens Mint. Oder früher fand ich die Orangen ziemlich cool, aber irgendwann habe ich mir dann einen ganz doof so ein kleines Stück vom Zahn mit abgebissen, so irgendwie so.
Das lag nur daran, weil der orange war.
Und seitdem mag ich die Orangen in TikToks tatsächlich nicht mehr.
Mit einem weißen wäre das nicht passiert.
Richtig.
Sorry, Tobi, wenn du jetzt noch solchen Unfug zum Ende anhören musst. Es tut uns aufrichtig leid, aber alle wissen, das gehört dazu. Ein bisschen Abschwafeln muss ja erlaubt sein.
Du weißt doch, eine Dose TikTok ist das Catering für eine Woche Germany's Next Topmodel.
Eieiei, das nimmt aber Ausmaße wieder heute an. Also, wenn der Metal-Gott gnädig gestimmt ist, erscheint Time am 14.11.2025 über Massacre Records, sollte dann auch bei den üblichen Anbietern verfügbar sein, da, wie wir ja von Martin von Ravenstein gelernt haben, Massacre Records tatsächlich eine sehr gute Verbreitung eigentlich hat und ein gutes Standing in den ganzen Ketten, sofern man irgendwo vor Ort noch überhaupt einen Laden hat, wo man physisch Tonträger kaufen kann. Wird ja auch immer schwieriger, leider Gottes.
Leider, leider.
Aber ansonsten natürlich... Aber
die Band hat einen coolen Webshop.
Genau.
Und da könnt ihr nicht nur das aktuelle, sondern auch das vorherige Werk bestellen. Da gibt es Shirts und ich weiß nicht, ob es Patches und...
Ja, Shirts auf jeden Fall. Ne? Also das...
Tassen, Uhren, Tobi, mach was.
Kulturbeutel, nee, Jutebeutel, Kulturbeutel. Wie wäre es denn mit einer eigenen Rolex?
Oder ein Fragrance?
Was fallen uns noch für gute Merchandising-Ideen ein? Also mir fällt spontan natürlich nichts mehr ein. Also die abschließende Botschaft von uns, Time von Skull and Crossbones, ist ein Album, das eigentlich jedem Fan melodischen Metals irgendwie gefallen sollte. Irgendeine Form von Zugang sollte man zu diesem Album finden können, da die stilistische Bandbreite wirklich sehr hoch ist. Einzige Ausnahme, wenn man Balladenfan ist, nicht. Aber dann findet man bestimmt genug Sachen, die in eine balladeske Richtung gehen.
Natürlich.
Und wenn du jetzt eine Bewertung abgeben müsstest in powermetal.de oder auch Rockhard-Dimensionen, die bis 10 Punkte hochgehen, wo würdest du das Album einsortieren? Schwierige Frage, waren wir nicht drauf vorbereitet.
Genau, aber ich denke, ich würde ihm eine 9 geben.
Da sind wir uns ja schon wieder einig, ist ja ekelhaft.
Doch, 9 passt.
9 finde ich auch, passt.
Ein bisschen Steigerung nach oben für Album Nummer 3 muss sein.
Richtig, also hier unsere Wunschliste, wir hätten gern dann wieder eine Ballade. Und ich hätte gerne mal einen Longtrack von 10 Minuten, weil ich glaube, das könnte richtig geil werden. Mindestens 10 Minuten.
Mindestens.
Mindestens. 13 ist natürlich das Highlight. 13 ist die ideale Spielzeit für einen Longtrack einer deutschen Power-Metal-Band.
Und als viertes Album machen wir dann ein Konzeptalbum.
Ja. Ich glaube, da haben Tobi und ich im Interview drüber gesprochen. Das ist schon wieder so lange her.
Ja. In diesem Sinne... Ja, ticken wir bei der fast schönen LP-Spielzeit von knapp 44 Minuten und ein bisschen aus.
Genau. Und ausnahmsweise habe ich mal mich auf etwas vorbereitet und habe ein Zitat vorbereitet, mit dem wir das hier dann auch wunderbar beenden können. Denn mit einer schönen Passage aus der zweiten Single, also aus Labyrinth of Time. Leute, wir hoffen, wir konnten euch dieses Album ein bisschen schmackhaft machen. und hoffen, dass es sehr erfolgreich ist, dass Skull and Crossbones viel damit live spielen können und ihre Fanbase natürlich absolut erweitern können. Mike, es war mir ein Fest, zwei Folgen mit dir heute aufnehmen zu dürfen.
Mir auch.
Zwei Specials sind es ja, keine regulären Folgen, aber das sind immer sowieso die besten Sachen. Und wir verabschieden uns mit einem Zitat aus Labyrinth of Time, das da heißt: Come, please guide me through the endless night in the labyrinth where the memories take flight.
Sehr schön.
Amen.
Tschüss.
Ciao.